Bevor wir diese Woche auf die neuesten Nachrichten aus der Welt von Magic eingehen, möchten wir ganz kurz auf die aktuellen Ereignisse eingehen, und zwar in Bezug auf Black Lives Matter. Wir haben in der Videobeschreibung ein paar Links für euch zusammengestellt, wo ihr anfangen könnt, euch zu informieren über die Thematik, denn ich habe im letzten The Irrelevance Podcast da ausführlicher darüber geredet, und wir finden beide, dass das Thema wichtig genug ist, dass wir euch da auf jeden Fall ein bisschen an die Hand gehen wollen. Denn das kann erstmal ein überwältigendes Thema sein. Und in der Videobeschreibung findet ihr dementsprechend allgemeine Informationen zu Black Lives Matter, Literatur, Podcasts, Videos und andere Medien, die über dieses Thema aufklären, sowie verschiedene Links, diese Aktion zu unterstützen. Und dementsprechend sind wir auf jeden Fall auch pro Black Lives Matter und diese ganze Geschichte mit Rassismus, die zwar im Moment hauptsächlich Brennpunkt in Amerika ist, geht uns aber auch jeden Tag hier in Deutschland an. Und ist was, was wir bekämpfen sollten.
Ja, ich finde es auch ein sehr wichtiges Thema. Klar, das ist etwas, das ist einfach unfassbar, finde ich einfach, dass sowas heutzutage einfach noch eine Rolle spielt, finde ich halt einfach Wahnsinn. Wie du schon gesagt hast, hat auch einfach eine andere Historie, was das angeht. Aber wir Deutschen auch, selbstverständlich. Und damit muss man umgehen, auch wenn man selber damit gar nicht mehr so wirklich in Berührung kommt, außer mit dem Geschichtsunterricht. Ist das immer noch ein alltägliches Thema. Das sieht man ja in der Politik. Und ja, es ist einfach wichtig, sich da zu positionieren, sich darüber zu informieren. Und dass das Ganze halt einfach in Zukunft nicht mehr gibt.
Also wir sind da auch auf gar keinen Fall Experten, deswegen verweisen wir auf diejenigen, die es sind. Und frei nach dem Motto informieren, reflektieren, agieren, hoffen wir, dass wir euch so einen kleinen Anreiz geben konnten, euch darüber ein bisschen aufzuklären. Und jetzt geht's los mit Folge 64. Hallo und herzlich willkommen zu Radio Ravnica Folge Nummer 64. An meiner Seite mit Guerilla unterwegs Equipment von seinem Handy aus. Franz, wie geht's dir?
Hi, ja, geht's ganz gut, genau. Ich bin unterwegs und dementsprechend heute ein bisschen anders als gewohnt. Wir werden trotzdem die ganze Zeit über Magic reden und ich glaube, das passt schon.
Ja, ich glaube auch. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass wir in der Lage sind, das aufzunehmen. Aber mittlerweile jeder hat ja einen Multifunktionsrechner in der Hosentasche und da sollte es ja gar kein Problem sein. Heute haben wir ein paar Themen, tatsächlich auch neben Core Set 21. Und zwar haben wir erstmal brandaktuell, ich glaube von heute Morgen oder zumindest gestern Abend zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und zwar ein Artikel über die Abbildung von Rassismus in Magic the Gathering, wo es so ein paar Anpassungen gab. Dann eine quasi BNR-Ankündigung für Historic, wo mal Holter die Polter auf einmal wie Nota suspended wurde. Und dann gehen wir natürlich auf die Core-Set-Previews ein, die ja momentan die ganze Welt von Magic dominieren, mit verrückten Reprints, mit Hunden, mit super vielen anderen coolen Sachen, über die wir dann reden werden. Aber bevor wir das machen, haben wir eine Kleinigkeit für euch, und zwar in Form unseres dieswöchigen Sponsors, und zwar Tokens for MTG. Franz, was gibt's da denn zu holen bei Tokens for MTG?
Tokens for MTG ist eine Seite hauptsächlich für Tokens offensichtlich, und dort könnt ihr bei einer Bestellung von über 10 Euro bzw. ab 10 Euro einen Bonuscode eingeben, und der ist 1 oder Radio Ravnica 2, und dann bekommt ihr oder einen Tunkragen. Und zwar, ich meine, es ist dieser Hexproof 88 Kragen, der zum Beispiel von dieser Saga gemacht wird. Auf jeden Fall ziemlich cool, und die gibt es auch nur über so einen Code, diese Tokens, und irgendwann wird es die nicht mehr geben. Und dann gibt es neue Codes, also beziehungsweise neue Tokens. Also schaut euch das gerne mal an, wenn euch das interessiert. Nehmt ihr gerne was mit, und ihr könnt nur einen Code pro Person einlösen. Und wie gesagt, das Ganze bei tokens4mtg.com, wo man halt einfach Tokens findet, die mal ein bisschen stabiler sind, ein anderes Artwork haben. Und wenn ihr euch ein bisschen, ein Alleinstellungsmerkmal haben wollt, dann braucht ihr nicht unbedingt die Voll-Special-Version, sondern reichen vielleicht schon ein paar coole Tokens, die dann auch wahrscheinlich deutlich länger halten als diese Papiertokens. Und wie gesagt, sind halt ziemlich, ziemlich cool. Also ich habe mir da auch verschiedene rausgesucht und bin da ein großer Fan von diesen Engel. Aber ich spiele nicht so viele Engels, das ist das Problem. Aber ja, es findet eigentlich jeden Token, den man so braucht.
Genau, einzigartiges Artwork, tatsächlich auch nicht nur auf Tokens. Ich habe schon gesehen, die haben auch ziemlich coole Spielmatten und so anderen Apparel-Kram. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal, bei deren Seite vorbeizuschauen. Und wenn ihr was findet für über 10 Euro, beziehungsweise eure Bestellung über 10 Euro ist, denkt an uns, denkt an eure Codes, denkt an eure Gratis-Tokens, die ihr dann noch mit drauf bekommt. Und mit das beendet, können wir endlich loslegen. Und zwar fangen wir mit der heißesten News an, und zwar über den Artikel im News-Segment von Wizards of the Coast, beziehungsweise von Magic the Gathering, Depiction of Racism in Magic. Und da gab es eine Auswahl an Karten, die nicht mehr in der Datenbank von Magic gefunden werden. Und das beinhaltet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten mit den Namen Invoke, Prejudice, Cleanse, Stone Throwing Devils, Pradesh Gypsies, Jihad, Imprison und Crusade. Die ganzen Karten wurden halt unter dem, dass man sich das heute nochmal angeguckt hat und gesagt hat, okay, das ist keine okaye Darstellung von verschiedenen Hintergründen. Also es geht jetzt nicht unbedingt immer nur um People of Color oder um Hautfarbenunterschied, aber auch so Sachen wie Implikationen, wie zum Beispiel mit Crusade. So, dass weiße Kreaturen +1/+1 geben und der Crusade, ne, der Kreuzzug, der rassistische Untertöne hat, das Ähnliche mit Cleanse, wo ich glaube im Rules-Text steht, destroy all black creatures that are in play und halt mit dem Term Racial Cleansing in Verbindung gebracht wird. Da gibt's auf jeden Fall so ein paar Sachen, wo die jetzt im Nachhinein aufarbeiten und das so ein bisschen, anpassen wollen. Wie ist denn deine Meinung dazu? Was denkst du denn über den Artikel?
Ja, also ich finde, ich habe mich auch vorher so ein bisschen noch umgeschaut, vor allen Dingen auf Facebook wird sowas immer heiß diskutiert. Es gibt immer die Fraktion, die sagt, hey, meine Güte, übertreibt's und warum macht ihr das? Und es ist doch vollkommener Schwachsinn. Ich muss sagen, ich finde es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Es gibt genug Idioten, die nicht genug reflektiert sind, um sowas für sich auszunutzen. Mal abgesehen davon, dass es auch wirklich, also die nicht reflektiert genug sind, um zu sagen, hey, das ist ein Spiel, der das erstellt hat, wollte damals nichts Böses und so weiter und so fort. Kann man ja vielleicht noch sich denken, aber es gibt halt, wie gesagt, genug Idioten, die dann sagen, hier, guck mal, da ist das doch, da hat das doch eine riesen Plattform, also ist das doch offensichtlich okay. Und deswegen ist das absolut die richtige Entscheidung. Gerade bei der blauen Karte, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt.
Das hatte ich hier. Invoke Prejudice.
Genau. Die halt auch, wenn das stimmt, also das ist auf jeden Fall, was man auf jeden Fall aktuell direkt drauf sieht, ist halt wirklich, dass dieses Artwork irgendwie so ein bisschen an einen bekannten rechtsextremen Clan aus Amerika angelehnt ist. So sieht es zumindest aus. Und der Text passt auch dazu, dass man halt, wenn man eine Karte, ich glaube eine permanente Karte spielt oder eine Kreatur, ich weiß nicht, die nicht die gleiche Farbe hat, die du schon auf dem Feld hast, dann wird sie gecountert und sowas. Also das ist schon heftig, wenn man da so drüber nachdenkt, und das ist auf jeden Fall, finde ich, absolut der richtige Schritt, einfach zu sagen, hey, es gibt keine Plattform. Wenn wir alle vernünftige Menschen wären, super reflektiert, dann gäbe es erstens gar keinen Rassismus, mal ganz davon abgesehen. Und dann könnte man auch auf der anderen Seite sagen, sowas irgendwie vielleicht hinnehmen und sagen, ja, aus den und den Gründen kam sowas früher mal und wie ich das zu positionieren habe. Aber wie gesagt, wenn wir alle so reflektiert wären, wie alle Menschen, dann gäbe es auch gar keinen Rassismus, also wäre das sowieso gar kein Thema. Und deswegen ist sowas auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da zu sagen, hey, das hat für uns keinen Platz und das ist draußen.
Ja, das finde ich auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich finde es auch ganz nett, ich hatte tatsächlich kurz vor der Aufzeichnung, ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Artikel gibt, aber ich habe online gelesen, bei Twitter von Mehrvolk Magic, der tatsächlich eine Auflistung gemacht hat, von wann die Karten reprintet wurden, was genau daran nicht mehr aktuellen Standards in Bezug auf Gleichberechtigung und so weiter beinhaltet und hat dann wirklich halt genau gesagt, okay, eben diese Karte, die natürlich dann dementsprechend an den rassistischen Clan aus Amerika. Es gibt da noch so ein paar andere Sachen wie natürlich ein kontroverses Thema, gerade im ja, unter Muslimen ist natürlich dann die Karte mit dem Namen Dschihad. Was einfach was ist, ne, man will sich, glaube ich, heutzutage einfach von dieser Terminologie so ein bisschen entfernen. Und klar, das war halt so eine Zeit, wo man mit Arabian Nights einfach so einen gewissen Flavor quasi rüberbringen wollte. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, dass man mittlerweile da so ein bisschen, ja, aufklärerischer unterwegs ist und dass man sagt, okay, wir sehen ein, dass das Ganze nicht mehr ja, unseren aktuellen Standards irgendwie bezieht. Und das ist tatsächlich was, was oftmals in Fantasy-IPs tatsächlich ein Problem ist. Also ich bin ja auch großer Fantasy-Fan, also von World of Warcraft, Skyrim, ne, Dungeons and Dragons oder Schwarze Auge und so weiter. Das sind alles so Sachen, wo man immer sehr leicht konfrontiert wird mit Rassismus, wo auch dann viele Leute, gerade auch wegen diesem ritterlichen Theme, oftmals auch rassistische ja, Motive reinarbeiten. Und ich glaube, es war ja in auch einem anderen Videospiel, Kingdom Come, großes Ding, weil dann der einer der kreativen Köpfe dahinter einer der Neonazi-Szene angehörig gefühlt hatte, mal für eine Zeitraum. Ich habe jetzt die genauen Hintergründe da nicht mehr im Kopf. Aber es ist schon, ich sag mal so, das Fantasy-Genre hat schon so Probleme genug mit Rassismus. Und ich find's halt gut, dass sich Magic jetzt an dieser Stelle mit diesen Änderungen klar davon distanziert und sagt, wir machen Fantasy, wir machen unser Fantasy, wir machen ein inklusives Fantasy-Welt, wo niemand mit der realen Welt, sag ich mal, rassistisch beleidigt werden soll, eben indem man halt sagt, wir wollen diese Karten aus unserem Katalog quasi verbannen. Das sind ja auch alles Karten, die sind ja teilweise ganz am Anfang von Magic the Gathering. Also es hat keine hohen Konsequenzen für Legacy, für Modern oder für
also andere. Es gibt glaube ich, ein paar Leute, die sagen, hey, ich habe jetzt so ein Commander-Deck, das hat jetzt irgendwie Crusade gespielt, weil es halt ein White Weenie-Deck ist und so. Ich fände es halt nicht schlecht, wenn sie irgendwann mal einen funktionellen Reprint davon bringen.
Es gibt ja einen quasi funktionalen Reprint, der sogar noch einen Tacken besser ist, und zwar Honor the Pure, was genau denselben Text hat, für 2 Mana, White Creatures you control, get +1/+1. Und hier sogar noch der Vorteil, dass es halt kein Doppelweiß braucht in den Mana-Kosten, sondern ein generisches, ein Weiß. Also es gibt schon Ersatz, und ich glaube halt, dass.
Ja, dann ist es ja eh relativ egal.
Ja.
Und ich glaube, das Wichtige, was hier noch nämlich zu erwähnen ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten es noch gar nicht gesagt, die Karten sind auch gebannt in allen Formaten. Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast.
Ach so, ja, genau.
Die darf man halt nirgendwo spielen.
Ja, genau, in allen sanktionierten Turnieren, klar. Ja, auf jeden Fall, wie ich finde, ne, ist es natürlich was diskutiert wird, wo dann viele Leute sich vielleicht auch im Schiss getreten fühlen und sagen, okay, aber ich mag die Karte aus einem spielerischen Element her, aber um fair zu sein, diese 6 Karten sind in keinem Format definierend. Also es ist jetzt nicht so.
Vor allen Dingen ist es halt auch einfach so, da ist da ist es einfach wichtiger, das Argument liegt einfach schwerer, dass es halt da auch um Rassismus geht und dass das ein Thema ist, was wirklich keinen Platz in so einem Spiel haben sollte, in keinster Art und Weise. Und da müssen sich die Leute, die auf den Schlips gefühlt treten, müssen da einfach mal ein bisschen tolerant sein und sagen, das ist halt jetzt einfach so und ich guck mal, wie ich das irgendwie anders mache.
Und vielleicht halt mal die eigene Meinung überdenken. Das wäre ja auch wieder mal ein ganz guter Punkt. Aber gehen wir weiter zum nächsten Thema. Und zwar, wir hatten letzte Woche BNR-Ankündigungen und in Wirklichkeit habe ich so das Gefühl, dass Wizards of the Coast gerade richtig viel Bock auf Bannings hat. Und zwar gibt es direkt nächste Woche oder diese Woche am 8.6. Gab es direkt die nächste quasi Ban and Restricted Announcement, und zwar für, oder vielleicht nicht Ban and Restricted, sondern mehr Suspension Update für Historic. Und zwar in Form von Finota, wo wir, glaube ich, auch schon letzte Woche gesagt haben, es wurden ja quasi Fires of Invention und Agent of Treachery gebannt, was allerdings schon gar nicht mehr von den Finota Decks in Historic gespielt wurden. Das hat Wizards of the Coast jetzt auch gesehen und hat jetzt gesagt, okay, ne, nehmen wir jetzt mal raus und gucken mal, wie es läuft. Das ist ja diese Suspension Rule, ist ja erstmal nur zeitlich limitiert. So. Man sagt ja dann, okay, wir gucken erstmal, wie das Format läuft. Und wenn wir glauben, dass es halt keinen großen Einfluss auf das Format haben wird, dieses Banning, dann kommt es halt wieder rein. Wobei ich gerade bei Vinota denke, dass das Ganze, ja, dass das Ganze schon einen sehr großen Eindruck hat. Denn Vinota-Decks sind schon ziemlich stark in Historic, oder?
Ja, also ich fand die halt auch immer ziemlich gut. Es ist halt so, du nimmst halt einen hartmaligen, dass du eine Vinota findest. Und ich gibt's ja, dass das Deck sowieso so bescheuert, auch die eine Karte, die für ein grünes und tappen und eine Kreatur abschmeißen, die eine Kreatur aus dem Deck sucht. Mhm. Damit hast du quasi 8 Vinotas im Deck und bist dann relativ safe dabei. Dann kommt noch so eine Karte dabei raus, wie dieser Mensch, der den Schaden verdoppelt. Wenn du ihn zweimal findest, vervierfacht er den Schaden und den Hackboss, der dann meistens nicht geblockt werden kann. Es ist meistens vorbei, wenn Vinota Runde 4 liegt. Meistens schon. Und das ist halt einfach zu konsistent, zu gut gewesen. Und ja, es ist ein Combo-Deck. Manchmal klappt es auch halt einfach nicht. Aber dieses manchmal klappt es halt einfach nicht, ist ziemlich, ziemlich selten. Gerade auch durch die Triome, wo man super gut dreifarbig spielen kann. Mhm. Ja, also ist schon heftig. Gut gewesen, das Deck, ja.
Ja, also ich bin mal gespannt, wie lange wir mit Suspensions denn noch weiterleben können. Weil momentan auf der Suspended-Liste sind ja, wie gesagt, Firesoul Invention, Agent of Treachery und Vinota. Und zum einen hätte ich auch wirklich nicht gedacht, dass Vinota so eine starke Karte ist. Ich meine, mich hat es eigentlich gefreut bei den Spoilern, als sie quasi angekündigt wurde, weil ich dachte, ah, okay, das ist irgendwie eine ganz nette Boros-Karte. Vielleicht kann man da irgendwie mal ein Deck drumherum bauen, aber dass sie jetzt so stark ist, dass sie ins Standard für eine gewisse Weile, solange halt Agent of Treachery noch da war, sehr dominiert hat und jetzt auch in Historic so stark ist, dass man zumindest darüber redet, dass man sie bannt, finde ich auf jeden Fall ja, interessant. Wie findest du denn das Timing von Historic, also von Historic Suspensions? Findest du, das ist in Ordnung, wenn die quasi jede Woche neu entscheiden können, ob sich was am Metagame ändert?
Ja, also ich meine, das ist ja dieses Suspension eher, aber ich gebe dir recht, es ist schon ein bisschen komisch. Also sie hätten es eigentlich schon irgendwie vorher dazu packen können. Ich denke mal, sie haben gesehen, dass das mit den Suspensions, die sie gemacht haben, dass Vinota einfach noch besser geworden ist, weil es halt einfach andere Deckstrategien, die auch gut waren, halt unterbunden hat. Und Vinota hat, wie schon gesagt, ähnlich die gespielt, also den Agent oder das Fires. Zumindest musste es nicht zwangsläufig und dementsprechend war es eigentlich relativ klar, genauso wie damals mit Field of the Dead, als das, beziehungsweise als Oko gebannt wurde, dass Field of the Dead wieder richtig gut geworden ist. Ja. Und das ist schon, wie soll ich sagen, es war halt irgendwie eigentlich klar und da hätte man halt eigentlich auch irgendwie anders drauf reagieren können. Es ist natürlich traurig, dass wirklich wieder eine aktuelle Karte gerade geprintet, direkt gebannt werden muss. Das sowas umgehen die halt immer sehr gerne, weil das ja wirklich eigentlich ein Eingeständnis von einem großen Fehler ist. Und Historic, das darf man nicht vergessen, ist jetzt mittlerweile ein Riesenteil auch von Arena. Also es gibt eine permanente Rankliste mit Historic, was bedeutet, Historic ist das, was Leute, wenn sie jetzt heute mit Arena aufhören, in einem halben Jahr wieder spielen können, ohne unbedingt neue Wildcards investieren zu können. Und da halt eine Karte, die gerade rausgekommen ist, direkt zu suspenden, ist halt unschön.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich bin halt da auch ein bisschen hin und her gerissen. Vor allen Dingen, wie bannen, also, oder mehr gesagt, wie trigger-happy sie geworden sind mit Bannings. So, das ist halt so gefühlt auch schon in Standard zu mehreren Bans kommt und das ist halt alles so ein Zeichen, darüber haben wir auch schon geredet, das müssen wir jetzt nicht nochmal vertiefen. Aber es ist halt wirklich was, dass sich irgendwie was grundlegend in der Designphilosophie von Wizards of the Coast irgendwie geändert hatte. Und ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass es zumindest so einen Safe Haven gibt, dass man auf jeden Fall auch mit den Broken-Karten auch auf Arena spielen kann. Klar, aber Historic muss ein gesundes Format bleiben. Es ist halt das Modern von Arena derzeit. Und ich glaube, bevor da jetzt nicht noch ein weiteres Format hinzukommt, müssen wir halt eben nur mal damit leben, dass halt ein paar Karten, die offensichtlich dominieren würden, eben halt nicht drin sind. Ja, aber dann würde ich sagen, ziehen wir weiter in Richtung Core Set 2021. Wizards of the Coast kann es auch kaum abwarten, dieses Jahr hinter sich zu lassen und dementsprechend dann schon mal das Core-Set für nächstes Jahr dabei. Genau, wir haben momentan 112 Karten von 233 Karten schon revealed. Und es gibt, also vielleicht erstmal, was ist denn dein erster Impuls zum Core-Set 2021? Wie findest du das Set bisher?
Also ich muss sagen, früher hätte ich mir diese Richtung echt gewünscht, die das Core-Set jetzt gerade geht. Nicht in wie viele Teferis es gibt, aber davon sprechen wir vielleicht gleich noch, sondern in der Designphilosophie, das ist halt starke neue Karten, aber auch starke Reprints. Denn früher war das Core-Set echt eher so ein fast reines Reprint-Set. Also, und selbst die neuen Karten waren nicht so stark. Und es war immer sehr, sehr casual gehalten, um es halt möglichst einsteigerfreundlich zu machen und zu sagen, hey, hier ist jetzt gerade kommt ein neues Hauptset raus, hast du nicht Bock, auch mal Magic zu lernen? Das ist gar nicht so schwierig, schau dir mal die Karten an. Weißt du, gab es dann nur sowas wie Trample oder Wachsamkeit. Also nicht so viel, was viel Erklärung bedarf. Mittlerweile, da hatte ich schon mal drüber gesprochen, gibt es jetzt auch sowas wie Protection wieder im Korsett. Und das ist schon eine etwas kompliziertere Mechanik. Da ist es, finde ich, ein bisschen fragwürdig. Aber was ich halt cool finde, wie gesagt, dass es wirklich starke, neue und starke Reprint-Karten gibt in dem Set. Mittlerweile muss ich sagen, wünsche ich mir fast einfach wieder, dass das Power-Level mal wieder so ein bisschen sinkt, weil es halt einfach so stark ist die letzten Male. Und deswegen, ja, ist es so ein bisschen zwiegespalten. Aber generell denke ich, dass Core-Set hat auf die und ich finde, es erfüllt immer noch den Zweck, weil jetzt könnte ich natürlich auch sagen, hey, warum nicht einfach ein neues, normales Set machen, wenn man eh schon so ein bisschen flavormäßig da auch die ganzen starken Karten und sowas reinpackt. Es ist halt genau das, wo ich sage, okay, sie müssen sich nicht eine komplett neue Plane oder so überlegen, sie können mal ein paar neue Karten, die sie eh mal designen wollten, reinbringen, wie zum Beispiel den weißen Planeswalker, der tatsächlich von Amonkhet auch kommt und da müssen sie nicht nochmal einen komplett Amonkhet-Plane machen, um den da einzuführen, sondern können das halt da einführen. Genauso können sie halt wirklich starke Reprints bringen, wie zum Beispiel den Ugin, der auf jeden Fall super wichtig ist, aber auch der eigentlich eher dann ja auf Tarkir angesiedelt und deswegen dementsprechend ist das eigentlich schon ganz cool, so ein Set, um halt wirklich Prints zu bringen, Reprints zu bringen, die nicht unbedingt alle zusammenhängen. Und ich finde, vom ersten Eindruck her ist das Hauptset wirklich relativ stark. Genau. Ich freue mich drauf, ja.
Ja, also ich freue mich auch schon mega drauf. Ich finde es auch schön. Also ich muss wirklich sagen, ich mag, dass es so Reprint-heavy ist tatsächlich. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich denke, okay, das wollt ihr wirklich reprinten? Das finde ich ein bisschen komisch. Klar, wie du schon sagst, es gibt einen deutlichen Fokus. Wir haben keine hohe Kernmechanik oder so. Wir haben jetzt keinen hier wie Mutate oder wie Companions in Ikoria. Das ist halt wirklich immer noch ein Core-Set, wo es um die Basisfähigkeiten gibt. Sehr viel Vigilance, sehr viel Lifelinks, sehr viel so einfach Basissachen, um das halt immer noch neuen Spielern klar zu machen. Aber ich finde es schön, die Richtung, dass sie gesagt haben oder dass sie anscheinend gesagt haben, okay, wir glauben, dass neue Spieler keine Vollidioten sind. Und dementsprechend kommen sie halt auch eben mit solchen Sachen klar, wie dass halt ein Baneslayer Angel einfach 5 Keywords hat. Oder dass es halt kompliziertere Mechaniken gibt, die dann aufeinander aufbauen und so weiter. Also es ist ein Set, was sich immer noch, wie ich finde, an neue Spieler orientiert und auch ein ganz gutes Core-Set, glaube ich, bisher zumindest darstellt. Mit klaren Strategien, die in Richtung Deck quasi gehen. Ne? Du hast schon eben Vars Rikett kurz erwähnt, der sehr eindeutig in so eine Creature-Based White Weenie-Strategie geht. Wir haben auch ein paar Karten, die so diese typischen Anfänger-Liebhaber-Decks, sowas wie Mill oder Lifelink quasi unterstützen. Also da gibt es immer noch.
Das ist auch eine Sache.
Ja, stimmt.
Dass sie Mill jetzt eingeführt haben als Keyword. Das gab es tatsächlich vorher nicht.
Genau,
und dass sie jetzt gesagt haben, Mill, und das bedeutet, ein Spieler legt also eine so und so viele Karten von seiner Bibliothek auf den Friedhof.
Genau, und die Karte, die es möglich gemacht hat jetzt, ist Teferis Tutelage, ein 3-Mana-Enchantment, 2 generische, ein blaues. When Teferis Tutelage enters the battlefield, draw a card and discard a card. Und dann, wie du schon meintest, im zweiten Absatz steht dann, whenever you draw a card, target opponent mills 2 cards. Was ich finde, ist ein logischer Wechsel, oder?
Ja, also ich habe auch eine Erklärung, ich glaube von Rosewater war das gelesen, wo geschrieben hat, wir haben verschiedene Sachen überlegt, wir haben verschiedene Wörter ausprobiert und letzten Endes ist nur Müll übrig geblieben.
Ja.
Also es passt einfach. Ich meine, Magic war schon immer ein Spiel, was auch durch die Spieler definiert worden ist, sei es jetzt Modern oder Commander, die ja ursprünglich als Spielerformate gestartet sind. Und ja, da macht es auf jeden Fall, dass das auch so sowas wie Milder übernommen wird.
Ja. Also das, wie gesagt, ich finde das schön. Ich mag alles, was eine Textboxen von Magic kompakter hält. Finde ich immer super. Denn vor allen Dingen macht das jetzt natürlich ein neues Design-Space quasi offen, wo man dann sagt, okay, wir können halt mit dieser kurzen Terminologie Mill können wir jetzt noch mehr Karten einfach das quasi mit drauf printen. Und vielleicht haben wir dann irgendwann ein Opt, was dann irgendwie nicht Scry One haben, sondern Mill Two und Draw a Card oder so von deinem Gegner oder sowas. Sonst, was sich sonst noch geändert hat, es gibt jetzt ein offizielles Errata über die gesamte Geschichte von Magic the Gathering, dass Hounds als Creature-Type jetzt Dogs als Creature-Type haben oder implizieren. Denn es gibt jetzt in diesem Set zum ersten Mal in geprinteter Form tatsächlich Dogs, wie zum Beispiel in Form der Buyerbox-Promo. Rin and Sari Inseparable. Legendary Creature Dog Cat. Das wird hier natürlich impliziert von, da ist wie auf der Karte ein Hund und eine Katze sehen. Also es ist jetzt nicht wie Cat Dog, diese Nickelodeon-Serie, dass sie aneinander hängen. Sondern tatsächlich.
Oh Mann, die war so gruselig.
Ja, wirklich. Genau, da steht nämlich auch genau dann drauf. Also die Kreatur an sich, 4 Mana, ein generisches, ein rotes, ein grünes, ein weißes. Legendary Dog Cat. Whenever you cast a dog spell, create a 1/1 green cat token. Whenever you cast a cat spell, create a 1/1 white dog creature token. Und dann für rot, grün, weiß und tap. Rin and Sari Inseparable deals damage to any target equal to the number of dogs you control. You gain life equal to the number of cats you control. Also hier so eine Synergie zwischen Hunden und Katzen. Katzen sind ja schon viel, viel länger ein Ding. Ich glaube, so richtig angefangen hat es tatsächlich auch mit Amon Cat, wo man gesagt hat, okay, wir machen das jetzt zu einem legitimen Punkt, dass wir halt jetzt hier viele verschiedene Katzen haben, wo dann auch Ajani's Pride Mate, glaube ich, als Katzensubtyp dann irgendwann bekommen hat und so weiter und so fort. Und das Ähnliche erfährt jetzt hoffentlich auch Hunde. Also ein bisschen mehr Hundeliebe in Magic, oder?
Ja, also war auf jeden Fall notwendig, finde ich. Mhm. Katzen gab es ja schon immer oder schon länger. ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Ich habe tatsächlich auch, ich spreche da auch oder generell vielleicht an der Stelle, habe ich auch relativ viele Spoiler-Videos, kommen jetzt auch von mir, wobei hatte ich auch schon im ersten Spoiler-Video darauf verwiesen, dass wir heute im Podcast auch nochmal viel über Core Set 21 sprechen werden und ein bisschen detaillierter. Wie gesagt, da habe ich auch über die Karte gesprochen und ich finde es einerseits irgendwie ganz cool, weil Hunde und Katzen sind ja quasi von vielen Menschen auch einfach der Begleiter im Leben generell oder ein Begleiter und ich habe halt einen Hund und da habe ich mir halt auch die Frage gestellt, finde ich es so cool, mit meinem Hund einen Kampf zu ziehen und das war so, wo ich mir gedacht habe, so fand ich jetzt irgendwie so ein bisschen, klar, das ist so nur ein Spiel, aber irgendwie fühlt es sich komisch an, gerade weil es gibt so eine Karte, weil ich finde sie bestimmt gleich, die sind echt super süß, die Hunde, und dann denke ich mir halt so, mit denen willst du halt nicht kämpfen gehen, so, die willst du halt zu Hause knullen und das war's. Hier gibt es den Safeless Surveyor, für ein weißes, eine 1-1 und den kann man halt opfern und dann kriegt eine andere Kreatur Indestructible bis zum Ende des Zuges. Und der Flavortext ist echt richtig heartbreaking. Also hier steht, she raised him from a, ich muss ein bisschen näher rangehen, ob handed a pup and gave him a life of love. With his last act, he thanked her. Also da muss ich schon fast weinen, wenn ich das lese.
Ja.
Das ist, übersetzt heißt halt nichts anderes als, wahrscheinlich ist ein Straßenhund gefunden und zum Schluss opfert sich halt der Hund als Dankeschön.
Ja, das ist halt wirklich. Ist halt, Das erinnert mich an diese eine super traurige Folge von Futurama. Kennst du die wohl mit dem Hund? Wo?
Ich habe theoretisch mal alle geguckt, aber mir fällt sie gerade nicht ein.
Also es ist halt so eine Folge, also die Story von Futurama ist ja, dass Fry quasi in der Zeit zurück oder in der Zeit vorwärts reist, weil er sich quasi einfriert. Und sein Hund, den er halt damals irgendwie aufgezogen hat von dem Laden, wo er gearbeitet hat, ist ja Pizzalieferant gewesen. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, muss ich dazu
sagen. Ah, ja, der wartet da.
Der wartet die ganze Zeit. Und ich glaube, irgendwie so ein Jahr bevor er quasi dann, ne, wo er dann alt genug wird, um ihn halt tatsächlich wieder in der Zukunft zu sehen, stirbt er dann tatsächlich. Und das ist halt so dermaßen traurig. Und Selfless Savior ist natürlich dann auch, schlägt genau in die Kerbe und finde ich, ja, ist schon ziemlich sad auf jeden Fall. Aber
ist schon hart.
Genau. Ja. Aber es gibt natürlich auch, also ich bin auch mal gespannt, ob das überhaupt ein Tribe dann auch werden würde. Meine Theorie wäre, in diesem Set noch nicht, weil wir haben noch nicht genug gute Hounds und Dogs. Aber auch eine Karte, die das möglich machen würde, wäre Pack Leader. Ja. Zwei Mana, ein generisches, ein weißes Creature Dog, other dogs you control get +1/+1. Whenever Pack Leader attacks, prevent all combat damage that would be dealt this turn to dogs you control. Was auch Packleader quasi mit einschließt. Denn das heißt nicht Other Dogs, sondern Dogs You Control würden Combat Damage prevented. Und das finde ich schon ziemlich cool. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr ein
heftiger Lord.
Ja. Solche Lords haben wir gar nicht so häufig, die dann auch noch mal zu dem +1/+1 noch einen zusätzlichen Effekt quasi mitbringen. Und dass man im Combat nicht besiegt werden kann, ist schon ziemlich stark, wie ich finde.
Ja, vor allen Dingen auch mit dem weißen Planeswalker, der jetzt Ego Gowini sagt. Und also ich finde die Karte auf jeden Fall schon für sich stark. Also man könnte die viermal spielen in einem Nicht-Runde. Und ich glaube, ich fände die noch gut. Also dann wäre es vielleicht keine Rare mehr für mich, aber trotzdem noch irgendwie ziemlich stark.
Ja, definitiv.
Es ist so ein Lord, das hatte ich auch gesagt im Spoiler-Video, so ein Lord im Spirits oder Humans Deck und GG. Also dann hätten wir ein neues Meta-Deck. Also es ist schon ziemlich krass. Also die pushen es auf jeden Fall hart und ich bin mal gespannt, wie das dann sein wird. Ich meine, wir haben erst die Hälfte der Karten, vielleicht kommen ja noch ein paar krasse Runde.
Ja, wer weiß.
Mal schauen.
Aber ich hab auf jeden Fall noch eine Frage an dich und zwar, magst du Teferi? Hast du dir vor dem Set vielleicht gedacht, Mensch, wenn es doch noch mehr Teferis gäbe, in noch mehr Artworks, in noch mehr Situationen. Und sollten es direkt 45 sein?
Ich habe mir gedacht, erfahren habe, dass der auf der Kursbox drauf sein wird. Da habe ich schon gedacht, so, Teferi brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Da habe ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Und dann kam halt der. Und ich habe es halt schon gesagt. Und ich muss mich hier korrigieren. Da habt ihr mich auf jeden Fall drauf hingewiesen. Ich habe mich tatsächlich dreimal verlesen, weil ich habe die Karte dreimal durchgelesen. Und es ist tatsächlich, dass man die Fähigkeit, die statische Fähigkeit von ihm lautet tatsächlich, dass man die Abilities von ihm jederzeit, wo man einen Instant wirken kann.
Genau.
Ich hatte es tatsächlich so gelesen, dass man es nur beim Gegner als Instant spielen kann und bei sich selber halt als Sorcery. Ich weiß nicht warum. Vielleicht haben die Karte bei mir, die ich gesehen habe, auch so gedruckt und alle anderen anders. Mhm. So wird es nämlich gewesen sein.
Ja, genau.
Ich habe mich nämlich nicht verlesen. Nee, Quatsch. Also ich habe mich aus irgendwelchen Gründen halt einfach verlesen. Wie dem auch sei, ich habe das predicted, dass das eine statische Fähigkeit von Teferi sein wird. Teferi macht die ganze Zeit so einen Blödsinn mit, hindert den Gegner daran, Instant-Speed was zu spielen, macht die ganze Zeit Card-Draw. Das ist ja irgendwie nur logisch, dass du dann auf einmal deine Loyalty-Abilities halt auch Instant-Speed spielen kannst. Also das war für mich eigentlich ein logischer Schritt. Nichtsdestotrotz ist die Karte halt wieder echt gut, es ist jetzt nicht so wieder ein Teferi, wo man sagt, ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber der ist halt einfach echt stark. Also der, wenn ich ganz kurz mal auf die Karte eingehen, doppelblau, doppelbeliebig, kommt mit drei Loyalty rein, mit der Fähigkeit halt, dass er seine Planeswalker, seine Loyalty-Abilities jederzeit aktivieren kann, wo man auch einen Instant spielen könnte. Ein +1 ist halt looten, also gerade ziehen, gerade abschmeißen, das ist okay, für viermal natürlich nicht ganz so nice. Aber es ist okay, also es macht das, was ein blaues Deck möchte. Es ist wirklich gut und das halt, macht es halt auch wirklich sehr gut. Also es ist dann halt so, dass du sagst, okay, entweder mache ich im Endsegment, ziehe ich eine Karte, schmeiße eine Karte ab, oder ich mache einfach vielleicht minus 3 und eine Karte von dir faced out. Übrigens witzig, da haben wir haben ja eine Runde gespielt, es wird vielleicht irgendwann mal auf deinem Kanal kommen, wo wir auch über face out quasi kurz gesprochen haben, weil so eine witzige Karte, egal, werdet ihr dann irgendwann mal vielleicht sehen.
Wenn es online kommt, verweise ich immer drauf.
Genau, mach das. Und genau, also das ist auch zum Thema Face-Out ist auch nochmal so eine Sache, okay, muss man nochmal lesen, was genau bedeutet. Das ist auch eine relativ kompliziertere Mechanik. Auch interessant, dass das wieder im Core-Set kommt. Aber wie gesagt, Face-Out heißt halt einfach, dass die Karte und alles, was daran angelegt ist, so behandelt wird, als wäre es nicht da. Also nicht exiliert, sondern es ist einfach nicht da und kommt dann wieder beim nächsten Controllers Turn, also quasi, wenn er wieder dran ist, der Spieler. Und das ist auf jeden Fall auch ziemlich gut. Das nimmt eine Kreatur komplett aus dem Spiel für eine Runde. Oder, ja, okay, nur eine Kreatur. Genau, nimmt die aus dem Spiel, der kann keine aktivierten Fähigkeiten aktivieren und so weiter und so fort. Also es ist schon auch genau das, was weiterhin weiter disrupten, genau das, was halt Blau so möchte. Und minus 10, ja gut, da hat man dann wahrscheinlich gewonnen, wenn man dann da mal hinkommt. Das dauert natürlich echt lange bei plus 1 und da kommt 3 rein. Das darf man natürlich nicht vergessen. Man kriegt 2 extra Züge. Ja, also insgesamt ein starker Planeswalker, der auf jeden Fall Play sehen wird. Vielleicht wird da in dem Zusammenhang auch nochmal die blaue Leyline was interessanter, dass man irgendwie alles auch als Slash spielen kann. Spielt die Fairy Flash, Plus Flash, Minus Flash, alles Flash. Ja. Und ja, aber was ist denn da passiert mit diesen Massen an Teferis? Kannst du da uns mal aufklären?
Genau, und zwar man sieht in dem Artwork, was ihr in dem Video jetzt vermutlich auch seht, dass Teferi ja in seiner mit seinem magischen Kreis um sich herum in der Mitte steht und drumherum ist jetzt momentan ja ist halt ein gewisser Hintergrund und dieser Hintergrund wird es, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Planes oder Jahreszeiten, glaube ich, darstellen. Ich hab's nicht mal ganz genau im Kopf, was sie jetzt angekündigt haben. Aber das heißt im Endeffekt, dass wir mit dem normalen Frame haben wir schon mal 4 Teferis. Und dann wird es für alle Planeswalker ein Showcase-Frame geben, was so ein bisschen den Spellbook Jace, Chandra und Gideon nachempfunden sind. Also so einen individuellen Frame für den Planeswalker selbst geben. Das heißt, wir haben dann diese 4 verschiedenen Artworks dann in regulären Frame, im Planeswalker-Frame. Dann gibt es noch mal eine Borderless-Version, die zwar keine verschiedenen, die haben da zwar kein verschiedenes Artwork, aber das ist dann quasi auch noch mal eine zusätzlich. Und dann gibt es ja auch noch für FNM-Promos diejenigen mit einem Planeswalker-Stempel im normalen Artwork und im Planeswalker-Showcase-Frame-Artwork. Und dann gibt es dann noch mal vom Pre-Release das mit dem Datum-Stamp im normalen, also im regulären Artwork und also im regulären Frame und im normalen Frame und dann nochmal mit 4 verschiedenen Artworks. Und da stütze ich mich auf den Tweet von @ Alexis Jensen. Sie hat das quasi Ganze nochmal ausgerechnet und hat dann gesagt, dass es 45 verschiedene englische Varianten von einer und derselben Karte in diesem Set geben wird.
Das ist halt.
Und ja, das ist halt schon so ein bisschen was, wo ich denke, uff, das ist schon, also ich freue mich nicht unbedingt darauf, so eine Karte bei Card Market oder so zu inserieren, wenn ich mich da durch all diese verschiedenen Versionen durchklicken muss. Also das finde ich halt sehr, sehr weird.
Das ist das Problem. Also ich finde es irgendwie ganz cool. Also auf den ersten Blick, coole Idee, weil man hat immer so ein bisschen was anderes, man kann sich weiter individualisieren, das ist ja auch generell wichtig bei sowas. Finde ich irgendwie ganz witzig, aber so ein Chaos dann halt, wie gesagt, bei Cardmarket, dass man sagt, zeige Reprints, 45, für eine Edition, ey, das ist halt der Wahnsinn.
Ja.
Da denke ich mir halt echt, alter Falter, und ich kann mir ja dann gut vorstellen, dass die gerade diese Special-Karten, zum Beispiel vom Pre-Release-Kit, müssen ja dann teilweise recht viel wert sein. Vielleicht wird es sogar eine Karte geben, wo dann irgendwann Wizards sagt, oder wenn man ganz viel aufmacht, merkt, diese eine Version, die ist die seltenste von allen, wenn die nicht alle gleich gespreadet sind, wäre auf jeden Fall clever. Fänd ich cool. Und dann diese eine Karte in Pre-Release-Promo auf Russisch zu finden, ja, da bist du wahrscheinlich, das ist eine Lebensaufgabe.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr weird. Es ist auf jeden Fall ziemlich weird, diesen Schritt zu gehen, wie ich finde. Also, ich meine, ich glaube, es ist so ein bisschen die Ursprungsidee mit verschiedenem Artwork im Hintergrund war, glaube ich, vor dem Frame und was für Implikationen das halt quasi hat. Ich glaube nicht, dass es eine bewusste Entscheidung war, dass Wizards of the Coast gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier unsere, wir müssen 45 Mal die Ferie zu printen. Das war halt quasi ein Rabbit Hole, wo sie gesagt haben, okay, wir hätten gerne diese Idee für verschiedene Artworks. Und dann hast du halt, okay, dieses Frame, diesen Timestamp, dann nochmal Special Showcase Gedöns. Und ja, dann hat sich das irgendwann so impliziert.
Vielleicht sagen die ja auch, dass es in den Special-Promos nur diese Standard und das, was auch immer dann Standard ist, geben wird. Ja. Also das könnte ja sein, dass sie sagen, es gibt jetzt ein Pre-Release-Promo und als FNM-Promo gibt es halt nur die... Aber glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass sie das komplett durchziehen. und ja, have fun, Collectors of Sets.
Ja. Leute, auf jeden die so Fall, komplett Sets
sammeln. Ja, und das ist halt nur möglich, ne? Also wenn du davon alle haben willst, bist du bestimmt allein. Keine Ahnung, lass die Karte nur 10 Euro kosten. 10 mal 45, also.
Ja, also vor allem ist es ein Teferi und Teferis tendieren ja dazu, auch ein bisschen teurer zu werden.
Ja, sie und dann Foil, Non-Foil ist ja dann auch immer noch.
Eben, ja, stimmt. Non-Foil und Foil, das ist immer eine andere
Foil kostet auch bestimmt auch nochmal 60 Euro oder so, keine Ahnung.
Das ist auf jeden Fall ziemlich crazy. vielleicht noch zum Inhalt von Teferi. Ich finde tatsächlich, er wirkt ziemlich stark und ich finde es auch interessant, dass wir hier einen Planeswalker haben, der in Commander oder in Multiplayer-Formaten umso besser wird, weil du den ja für jeden anderen Spielerzug einmal aktivieren kannst. Und das finde ich einfach einen interessanten Take für Planeswalker, weil so wie ich das immer wahrgenommen habe, ist in Commander so ein Planeswalker ein bisschen schwach, weil du hast potenziell die doppelt oder dreifache Menge an Kreaturen, die diesen Planeswalker in einem Turn-Cycle angreifen können. Und hier kriegst du zumindest ein bisschen mehr Value raus, dadurch, dass du halt die Loot-Fähigkeit jeden Zug irgendwie machen kannst und wenn du dann mit vier Spielern spielst.
Das hat mich jetzt noch gar nicht gedacht. Ist das wirklich so?
Also so habe ich es verstanden. Und so wurde es halt auch in anderen Diskussionsformaten dann auch schon, glaube ich, besprochen. Und das finde ich
krass, weil das würde ja bedeuten, dass du es allein schon in einem normalen Match zweimal machen kannst.
Ja, genau. In einem normalen Match kannst du quasi das in deinem Zug aktivieren.
Okay, dann ist die Karte ja absolut bescheuert. Dann machst du in der ersten Runde plus eins. In deiner Runde, wenn du ein Spiel plus eins, dann kannst du schon direkt minus drei machen und der Planeswalker lebt noch. Oder was? Dann ist auch minus zehn ja gar nicht mehr so schwierig.
Ja, er kommt drauf an. Ich meine, du startest mit drei, du kannst in deinem Zug auf vier, im gegnerischen Zug auf fünf. Also musst schon ein paar Züge quasi aushalten.
Ja, warte mal, 7, 8, also 4 Runden musst du durchhalten und die ganze Zeit plussen, aber da bist du ja auch durch dein komplettes Deck durch und bist verlasse dann auch die Karten gefunden, die du sowieso brauchst.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein ziemlich starker Planeswalker, aber ich muss tatsächlich sagen, ich hoffe, glaube, befürchte würde mir wünschen, dass tatsächlich dieser Teferi, glaube ich, nicht allzu broken ist. Zumindest die passive Fähigkeit, die beeinflusst den gegnerischen Zug nicht zu sehr wie 3-Mana Teferi, dass du einfach keine Instance spielen kannst. Aber wie gesagt, es ist immer noch ein ziemlich, ziemlich starker Planeswalker auf jeden Fall. Aber ich fand halt diesen Take ganz interessant, dass man sagen kann, okay, dieser Planeswalker wäre für Commander relevanter und spielt halt so ein bisschen mit den Interaktionen im gegnerischen Zug, wo Planeswalker in der Regel nicht so gut funktionieren. Und halt Phasing Out mutig, dass sie es wieder reingenommen haben. Aber ich glaube, das beschreibt halt einfach die Fähigkeit, die sie halt auf Teferi haben wollten, noch am besten.
Ich stelle mir gerade vor, Bolas. Der Bolas, der die statischen Fähigkeiten kopiert.
Oh,
hallo?
Ja.
Kopiert die vom Teferi. Plus Karte ziehen, du Exiles. Plus Karte ziehen, du Exiles. Plus Karte ziehen, du Exiles. Moment. Was ist das denn?
Aber kopiert er die statischen Fähigkeiten oder nur die aktivierten Fähigkeiten von Planeswalker?
Oder kopiert er alles? Oh, jetzt bin ich auch unsicher.
Wir bauen uns unseren Super Planeswalker.
Ich glaube, er macht auch nur die Plusfähigkeit.
Okay, weil das wäre wirklich heftig. Mal. So.
Nee, ich glaube, du hast recht. Jetzt dachte ich auch gerade, okay. Haben sie vielleicht doch durchdacht, vielleicht doch. Genau. Vielleicht ist sie nicht broken, vielleicht nicht.
Hoffentlich nicht, also nicht ein weiterer Teferi. Aber wo wir gerade noch bei Planeswalkern sind, wir haben ja auch noch quasi Planeswalker in Form von Liliana Wake of the Dead, Basri Cat, Chandra Heart of Fire und Garruk Unchained. Und die bekommen ja alle ihren individuellen Planeswalker-Frame und das wird ja quasi so die
Okay, es geht um Loyalty-Abilities. Okay,
es geht um Loyalty-Abilities bei
Accepted.
Okay, gerade noch so. Aber wie findest du denn allgemein die Herangehensweise an die Planeswalker-Frames? Findest du die cool oder findest du sie eher störend?
Bin ich ein Fan von, definitiv. Sehr, sehr cool. Also haben sie, finde ich, sehr cool umgesetzt. Vor allen Dingen, weil es halt ja für jede Farbe einen Planeswalker gibt und dass sie auch ein bisschen überlegt haben, dass es ein bisschen farbenspezifisch ist. Gerade bei Rot kommt das, finde ich, sehr gut raus. Mhm. Und ja, finde ich auf jeden Fall absolut. Also klar, ich finde Showcase, Borderless, ich bin ein riesen Fan von sowas. Sowas im regulären Booster zu finden. Muss sagen, ich tue mich damit schwer, wie gesagt, dass es halt die Collectors Booster gibt, die halt dann sagen, du machst einen Planeswalker und alternativen Artwork aus. Der ist jetzt 1 Euro weniger wert als die normale Version, weil im Collectors Booster ist der eigentlich in jedem Booster drin. Und das ist halt so, wo ich sage, ja, es fühlt sich irgendwie einfach nicht so cool an.
Ja.
Verstehen, das hat Blackset geschrieben gehabt. Sein Argument war halt, ja, cool, dann kannst halt die Special Foil Bling-Dinger kriegst du jetzt halt günstiger für dein Deck. Ist doch eine coole Sache. Kann ich auch verstehen, den Punkt. Aber ich finde halt, die Special Art-Dinger sollten halt immer so ein cooler Moment sein, wenn du die aufmachst und nicht dich sagen, hey, hätte ich noch mal lieber die normale Version gezogen. Das kann es ja eigentlich nicht sein.
Das
aber nichtsdestotrotz, ich finde Showcase und Borderless, das sind Sachen, können die gerne weitermachen. Es ist nicht ganz so kompliziert, würde ich mal behaupten, wie die Masterpieces, die ja wirklich dann nochmal ein komplett eigenes Set sind und dementsprechend mehr Designaufwand bedeuten. Kann ich verstehen, finde ich natürlich nach wie vor schade. Viele von euch werden vielleicht Masterpieces schon gar nicht mehr kennen, weil das sind schon so lange her, dass es die gab.
Ja. Das ist schon mittlerweile wirklich so, dass man also zu der Zeit, wo ich angefangen habe, gibt's jetzt schon wieder Karten, die das quasi so nostalgisch drauf verweisen, so ne, wie Basri, ich habe ja zu Amonkhet quasi angefangen. Ja. Jetzt gibt's so, wisst ihr noch Amonkhet damals, wir haben diesen Charakter ausgegraben von dieser Zeit, die so super lang her ist, wie ich mir so, das war gefühlt vor 2 Wochen.
Ja, ist echt heftig.
Und natürlich ich wollte nur kurz
darauf eingehen. Ich wollte noch auf jeden Fall ein paar Karten sprechen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Dann fang einfach mal an.
Es gibt gleich noch eine Karte, die hatte ich auch bei mir nicht erwähnt. Die wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Abgesehen davon, dass es ein paar coole Reprints gibt, Heroic Intervention zum Beispiel, finde ich sehr cool, freue ich mich in Historic sehr drüber. Perfekt, wirklich. Hexproof Indestructible für alle Permanenten, die du kontrollierst, für 2 Mana Instant Speed. Wahnsinnig gut, war auch, glaube ich, eine 10-Euro-Karte, 12-Euro-Karte vorher, super gute Commander-Karte. Und jetzt halt so das Reprint, Historic, Mono Green, Stompy, perfekt, freue ich mich sehr drüber. aber wo ich eigentlich drauf eingehen ist ganz kurz eine rote Karte und dann noch eine andere rote Karte. Und zwar erstmal ganz kurz eine Uncommon und einfach ein Removal, den ich sehr gut finde. Das ist nämlich ein Instant für 3 Mana, der Soulseer. Instant 3 Mana und macht 5 Schaden an einer Kreatur oder einem Planeswalker. Und jetzt das Coole, die Karte verliert Indestructible bis zum Ende des Zuges. Und das finde ich halt ziemlich nice, weil das halt so die Götter zum Beispiel halt auch mal abräumen kann für 3 Mana. Finde ich auf jeden Fall eine ziemlich coole Karte, halt wie gesagt, um dieses Indestructible zu umgehen, ohne jetzt einen Exile-Spruch zu haben zu müssen. Und 5 Schaden, das macht eigentlich fast jeden Planeswalker oder Kreatur kaputt. Cool fände ich es noch, hätten die draufgeschrieben, can't be countered oder irgendwie sowas.
Ja.
So wie bei Fry, so ein bisschen in die Richtung.
Finde ich aber auf jeden Fall auch gut, gerade gegen diese Mono-White, die hier Karamitas Blessing quasi auch spielen. Wo du dann halt auch um die Unzerstörbarkeit irgendwie dann drumherum kommst. Wobei, Moment, die bekommen auch noch Hexproof dazu, ne? Okay, dann nevermind. Ich dachte gerade so. es ist auf jeden Fall nett, dass Rot so ein bisschen nicht nur Schadensremoval gibt, sondern Schadensremoval plus X, was halt den Removal besser macht. Und ich glaube, 3 Mana
Removal
ist halt auch ziemlich gut.
Ich glaube, das ist die Karte, die ich momentan als sehr, sehr, sehr broken ansehe. Über die ich als nächstes noch sprechen wollte. Und das ist Chandras Incinerator. Meine Güte, ich kann die Karte nicht aussprechen.
Ja.
Ist ein 6-Mana, 6-6-Element, ist eine Rare.
Ja.
Und die Karte, ich finde die bescheuert gut. Also ich weiß nicht, wo die nicht gut ist. Die Karte kostet halt x weniger, wobei x Anzahl des Non-Combat Damage ist, die man die Runde dem Gegner gemacht hat. Das heißt, Bolt, Bolt und die Karte kostet 1.
Mhm.
Nur so als Tram. Das ist eine 6-6 Trampel. Und jetzt könnte man ja denken, okay, dann hat die natürlich noch eine krasse Einschränkung. Nee, das Letzte, was da draufsteht, ist auch noch ziemlich guter Upside, denn immer wenn ein Gegner Non-Combat-Damage bekommt, also quasi der weitere Grund, alles auf den Gegner zu schießen, ist, dann kannst du eine Kreatur oder einen Planeswalker so viel Schaden machen.
Mhm, das
heißt, du machst
broken.
Bolt, Bolt, spielst den für 1 und dann machst du noch irgendwie, keine Ahnung, nochmal irgendwie 2-3 Schaden am Gegner, schießt nochmal eine Kreatur dann gleichzeitig mit ab. Also die Karte ist einfach bescheuert gut. Also ich sehe sie vor allen Dingen in Eternal-Formaten, aber auch in Standard. Also I don't know, was sie sich dabei gedacht haben.
Also halt alles, was Burn, alles, was Prowess-mäßige Sachen angeht. Man könnte sich überlegen, im Standard mit hier Calamity, Cavalcade of Calamity quasi zu arbeiten. Wenn du dann mit Scorch Spitter deine Zusatzpunkte bekommst durch Non-Combat-Damage, das funktioniert.
Ja, ja.
Und dann ihn als Finisher
gute
rein.
Idee.
Also es gibt auf jeden Fall sehr
gute Punkte. Erstmal günstiger, ne?
Ja, genau.
Und dann spielst du ihn und dann in der nächsten Runde macht er jedes Mal, wenn du einen Schaden schießt, kannst du dann einen Schaden noch auf irgendwelche gegnerischen Kreaturen pingen.
Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, auf jeden Fall. Es gibt halt viele solcher Karten, also eine Karte, die ich tatsächlich ziemlich cool finde und hoffe, dass sie, oder denke, in Zukunft müssen wir uns immer um diese Karte so ein bisschen Gedanken machen, dass es sie im Format gibt, ist Spark Hunter Mesticore. 3 Mana Artifact Creature Mesticore mit dem Text: As an additional cost to cast a spell, discard a card. Und dann, jetzt kommt's, Protection from Planeswalker. Für 1 Mana, this creature deals 1 damage to target Planeswalker. Und für 3 Mana bekommt diese Karte indestructible bis zum Ende des Zuges. Es ist ein bisschen schwierig, so sie einzusetzen. Aber es ist natürlich der optimale Planeswalker Hunter, also wie der Name ja schon sagt, ne? Und das ist halt was, das hätte ich mir tatsächlich schon ein bisschen früher gewünscht, zusammen mit vielleicht der einen oder anderen Karte, die gerade gegen auch günstigere Planeswalker schießt. Denn so wie ich das verstanden habe, also zum einen Protection vom Planeswalker ist super gegen eben Teferi, gegen wie heißt die nochmal, Narset, die auch Schaden dann macht. Also diese Karte kann nicht removed werden von Planeswalker. Klar, es gibt noch andere Removal-Spells. Dann kann man immer noch quasi den Indestructible-Modus einwerfen. Aber auch wenn man quasi Mana übrig hat, kann man auch einfach Ende des gegnerischen Zuges den restlichen Mana komplett in Mesticore dumpen und der schießt dann die einzelnen Planeswalker wieder ab. Denn es ist nicht mit Tappen verbunden. Also man kann einfach so viel Mana reinhauen, wie man möchte. Und ich finde, das ist so.
Das ist auch nur 1, ne? Das ist echt gut.
Genau, und ich glaube halt, das kostet, also das ist halt auch als Artefakt-Kreatur mit 3 Mana und eine 3-4 auf jeden Fall on Raid. Und glaube ich, kann auf jeden Fall ein Sideboard-Staple werden. Ich sag mal vorsichtig erstmal, solange War of the Spark noch im Standard ist, zumindest für Standard. Und in Eternal-Formaten denke ich mir schon so, dass es so ein Ding sein wird, dass wenn irgendwann Super-Friends-Decks zu krass werden oder dass man zu große Planeswalker-Einflüsse quasi hat, dass diese Karte dann auch wieder relevant werden könnte.
Also ich werde die Karte auf jeden Fall ausprobieren in meinem Historic Mono-Green-Deck auch. Also super cool, passt halt auch in jedes Deck, ne? Dadurch, dass es einfach nur 3 generische kostet. Und werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil es gibt halt wirklich viele nervige Planeswalker in Historic, Teferi, Doppel-Teferi, dann bald Dreifach-Teferi. Also die werde ich auf jeden Fall ausprobieren und gucken, was die so macht. Also ich finde die auf jeden Fall not bad, wenn die, auch allein wenn die da liegt und einfach die behält, das ist schon gut.
Genau, und vor allen Dingen, man kann halt auch einfach nur quasi Planeswalker damit angreifen. So, also es ist halt. Ne, es ist halt nur Upside gegen Planeswalker. Und das ist halt einer der Karten, wo ich denke, damit hätte es sich vielleicht sogar noch ein bisschen besser leben lassen zu einer Zeit, wo wir Oko hatten und in, ja, in eine selbe Kategorie.
Vielleicht wurde sie auch zu der Zeit designt und gesagt, oh, wir müssen sie ins nächstbeste Set packen, aber das ist jetzt aber erstmal 21, da genau, kommen wir jetzt erstmal hin.
Das kann gut sein, eine andere Karte, die in dieselbe Kerbe schlägt, ganz kurz nur, ist Eliminate für 2 Mana Instant Destroy, also ein generisches, ein schwarzes Instant. Destroy Target Creature or Planeswalker with Converted Mana Cost 3 or less. Das sind halt so Sachen, wo ich denke, warum hat das so lange gedauert? Was ja, soll das? Also wir haben so viele, also es ist einfach eine super cleane Antwort für verschiedene Formate. Ne? Du kannst natürlich damit gegen die Agro-Decks schießen, die dann ihren krassen 3-Drop haben. Aber halt auch eben gerade ein Teferi beantworten, ziemlich clean. Oder ein Oko, wenn er denn noch legal gewesen wäre. Und ich weiß nicht, wie relevant das sein wird für so Karten wie Renin 6 in Modern. Oder ältere Formate. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass wir so eine saubere Antwort haben, auch wenn sie nur hauptsächlich Sideboard-Play sehen wird. Aber ich finde, solche Karten sind immer wichtig zum Balancing des Spiels.
Ja, ich finde, was wir auf jeden Fall noch ansprechen müssen, ist, ich hatte es eben ganz kurz gesagt, ist Ugin, klar.
Ja,
Ugin ist eine Karte, die wurde nur in Fatal Forge bisher geprintet und sonst, in der Mythic Edition kam sie auch einmal, aber das hat sie natürlich nicht günstiger gemacht.
Ist kein Reprint im klassischen Sinn.
Genau, genau. Und jetzt halt wirklich wieder als Mythic drinne, ist ein super starker Planeswalker. Und ja, ich finde es ziemlich cool. Ich bin gespannt, was er jetzt mit dem aktuellen Standard macht und vor allen Dingen halt auch mit der Toric. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Das ist zum Beispiel eine Karte, die kann ich mir schon vorstellen, auch in dem Mono-Green-Deck zu spielen, was ich spiele. Ich spiele nämlich nicht so eine Ramp-Variante, sondern wirklich Go-For-Aggro-Kreaturen. Und da war der Ulamog einfach immer zu langsam. Mhm. Vielleicht ist der Ugin da mit 2 günstiger etwas besser. Ich weiß es nicht, muss mal gucken. Aber nichtsdestotrotz einfach ein starker Planeswalker.
Ja, hat glaube ich tatsächlich, wo ich es gerade sehe, den schönsten Planeswalker Borderless Frame.
Oh ja.
Wo das halt wirklich ja, das die Textbox und die Hintergründe verschwimmen komplett. Man sieht nur quasi das Ugin Artwork und dann mit quasi so einem kleinen Schlagschatten. Den Text da drauf, das sieht schon cool, ziemlich geil aus. Und Ugin ist sowieso. Ja.
Also da bin ich echt, da freue ich mich drauf auf so ein Ugin im alternativen Artwork. Vielleicht muss ich mir vom Core 21 ein Collector's Display holen. Ne? Das ist halt so. Da werde ich natürlich wieder eingefroren hier, nur wegen diesem blöden Ugin. Ja. Nun gut, worauf ich auf jeden Fall auch noch drauf eingehen, die Tempel, das fand ich jetzt so ein bisschen underwhelming.
Ja, das ist wirklich so ein Ding. Die Tempel, ich kann einsehen, warum sie es machen, weil die letzte Mal, wo die Tempel geprintet wurden, war halt in Core Set 20 und sie wollen es vermutlich noch für einen weiteren Standard-Cycle drin haben. Ich bin wirklich underwhelmed und auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Denn es wäre mal wieder an der Zeit gewesen, Fastlands in Standard zu haben. Gerade wo die Shocklands jetzt rausgehen, das Mana wird ein bisschen schwierig. Ich habe eigentlich keinen Bock auf Standard nur mit Taplands. Checklands, genau.
Das weil die Triome doch sowieso auch Insel, ja, Swarm, bla bla bla. Und dann passt das doch, wenn die Shocklands raus sind, dass die Checklands immer noch gucken, ja, okay, alles klar, hat er, und dann passt das, dann ist das irgendwie so. Aber ja, nun gut. Es ist halt so ein bisschen traurig.
Das ist halt so ein bisschen verschwendet. Bei den ganzen positiven Sachen, die Corset 2021 bringt mit High-Value-Reprints und so weiter, sind halt wirklich die Tempel so ein hier jetzt so eine Sad-Fanfare einspielen, so. Das ist halt nicht so der Hammer. Eine Sache, die mich überrascht hat, jedoch, wo wir gerade bei Ländern sind, und zwar Fabled Passage bekommt einen Reprint. Was halten wir denn davon?
Finde ich krass früh. Es gibt tatsächlich auch noch andere. Es gibt, glaube ich, sogar einen Reprint aus Theros in diesem Set. Also, das ist schon krass.
Oh, echt?
Aber Fabled Passage ist natürlich relativ früh. Es ist ein recht teures Land geworden und ich meine, ich denke, sie haben es dazu getan, weil sie selbst wussten, die Tempel sind jetzt nicht so toll, dass man vielleicht noch die Chance hat, ein anderes gutes Land zu bekommen. Kann ich mir gut vorstellen, aber ja, ich verstehe, wie du schon gesagt hast, auch den Grund, dann hat man halt einen weiteren Cycle an Tempeln und Zendikar diese Tempel reinzutun, obwohl der ja späteste Zeitpunkt ist, weil da wird ja rotiert, damit die Karten weiterhin legal sind, wäre natürlich ultra verschwendet.
Ja. Das stimmt.
Das kann werden neue oder richtig krasse Länder kommen. Weil Zendikar ist immer ein Set über Länder gewesen. Hm. Und deswegen glaube ich doch schon, dass das dass sie es halt jetzt quasi mehr oder weniger ein bisschen dazu gezwungen waren und gesagt haben, alles klar, komm, machen wir jetzt einfach und dafür packen wir ganz coole Standardländer rein, oder?
Oh ja, ja, die Basic Lands, die sind ja angelehnt an den Planeswalker Frames, die sehen wirklich ziemlich geil aus. Erinnern mich auch an die aus den Guild Kits, die Basic Lands. Und ich finde es tatsächlich geil. Ja, die auch noch in Foil, das wäre schon ziemlich geil. Wobei ich die auch, glaube ich, in Non-Foil, einfach auch nur wegen dem einzigartigen Frame, finde ich das schon ziemlich, ziemlich geil. Ich habe lustigerweise gestern noch mein Mono-Red-Deck noch mal angepasst und habe jetzt auch alle Länder, also alle Mountains in Foil gemacht und hatte dann auch so eine nette Mischung aus, die sind aus dem Standard-Set. Hier hatte ich mal noch eine von Unsection rumliegen in Foil, die habe ich reingepackt. So ein richtig schönes Mismatched-Land-Ding. Und davon würde eine auf jeden Fall auch super reinpassen. Mit so einem leicht anderen Design. Ne? Das ist so ein bisschen 3D-esque oder sowas. Also es ist schon. Es sieht auf jeden Fall schon ziemlich
crazy aus. Ich muss sagen, zum Beispiel. Also das Artwork zum Beispiel vom Mountain finde ich jetzt nicht so nice. Ja. Passiert irgendwie nicht so viel da drauf. Aber es geht halt einfach um den flashy Rahmen. Klar. Generell. Ne?
Das auf jeden Fall. Und wurde schon irgendwas gesagt, ob die jetzt, sind die in so einem Frame in jedem Booster drin oder gibt es auch wieder ganz normale Basics?
Habe ich noch keine Informationen zu. Ich würde jetzt vermuten, ja. Wäre irgendwie ein bisschen underwhelming, wenn sie die nur spoilen und dann sagen, ja, aber. Ja. ich weiß es nicht. Kann natürlich sein. Fände ich auch nicht schlecht. Dann hat man so ein bisschen was Besonderes wieder, wenn man das auch macht und sagt, hey, das Land ist ziemlich cool.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Eine Karte, die ich auch tatsächlich noch ziemlich besprechbar finde, ist, wie heißt der nochmal? Genau, Basri's Lieutenant. Ein 4-Mana mit 3 generischen und 1 weißen Creature, Human Knight, mit dem Text Vigilance und Protection from Multicolored. Darüber hinaus dann noch, when this creature enters the battlefield, put a 1-1 counter on target creature you control. And when this creature or another creature you control dies, if it had 1-1 counter on it, create a 2-2 white knight creature token with vigilance. Und das finde ich passt zum einen super zum Knight Subtheme, was wir in Throne of Eldraine hatten. Zum anderen finde ich, hat der einfach sehr, sehr gute Upside. Also Vigilance ist immer ganz nett. Protection from Multicolored, wissen wir von Stone Cold Serpent, ist nicht so unrelevant bei Decks, die die drei Farben
erreichen.
Genau, Teferi ist das ziemlich gut drin.
Ein Mana.
Dann, wir haben, es wird so ein bisschen auch drauf abgezielt, auf das Counter-Sub-Theme von Ikoria, dadurch, dass Counters verteilt werden und man halt auch in gewisser Weise, wenn man genug Counters hat, in einem gewissen White Weenie Deck oder andere Weenie Strategien oder Agro Strategien vielmehr, dass man dann halt auch Sweeper Protection drin hat. Also, wenn man dann Counter verteilt und man vielleicht, es gibt ja auch noch eine andere Basri Instant oder Sorcery, die quasi alle deine Kreaturen +1/+1 Counter gibt. Ab einer gewissen Größe mit dieser Karte zusammen und dann kommt irgendwie ein Sweeper, hast du halt noch ein Board von 2/2er White Knights, die dazu kommen, die wiederum synergieren können mit anderen Knights.
Dann tust du noch Multroda rein, fliegend.
Ja, genau. Also, das ist halt schon so eine Karte, wo ich denke, das ist eine wirklich solide Karte, die es nicht komplett bastet. Und sie gibt quasi diesen White Weenies noch so einen zweiten Atemzug, wo man sagen kann, okay, hier, damit können wir halt arbeiten. Und es ist halt ein relevanter Creature-Type auf jeden Fall noch mit drin. Finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Hast du sonst noch eine Karte, auf die du gerade irgendwie eingehen wollen willst? Ich glaube, wir können die ganze Zeit über Karten.
Ich denke mal, letzten Endes werden wir wahrscheinlich nächste Woche nochmal sprechen über die aktuellsten Spoiler. Ich glaube, für heute wäre ich soweit durch. Ich meine, wenn wir was vergessen haben, wie gesagt, werden wir das auf jeden Fall nächste Woche nachholen.
Ja, eine Karte hätte ich noch. Und zwar eine Karte, die ich finde, die in dem Bereich dieser Karten, die schon häufiger gedruckt wurden, mit, glaube ich, die beste ist. Und zwar ist es Necromancia. 3-Mana Sorcery mit einem generischen Doppelschwarz mit dem Text Choose a card name other than a basic land card name. Oh ja. Search target opponent graveyard hand library for any number of cards with that name, exile them. That player shuffles their library, then creates then creates a 2/2 black zombie creature token for each card exiles from their hand this way. Was ich super gut finde in einer Zeit, wo wir alle Decks eigentlich nur noch um eine Karte bauen lassen. Also wir hatten, ne, bis vor kurzem, bevor es gebannt wurde, Fire of Invention Decks, wir hatten Venota Decks, wir hatten Luka Decks, Yorion Decks und diese ganzen anderen ein-Card-spezifischen Deckstrategien. Und ich finde, das ist halt eine sehr cleane Antwort, um dagegen halt vorzugehen, indem man einfach von vornherein sagt, okay, wir wollen diese Karte oder wir ziehen diese Karte komplett aus dem Deck und was machst du jetzt, so nach dem Motto. Und wir hatten halt schon so Sachen wie Lost Legacy oder Unmourned Ego, glaube ich, die dann Farbrestriktionen haben, die den Gegner dann haben Karten ziehen lassen. Und ich finde, es ist ein ziemlich fairer oder fast schon unfair für den Gegner, dass er noch nicht mal neue Karten bekommt für die, die er aus der Hand verloren hat, sondern eben nur 2/2er Creature-Tokens, die nicht unrelevant sind, aber eben halt auch jetzt nicht ne spielentscheidend werden können. Denn wenn er was zieht, dann könnte wieder die nächste Threat sein oder irgendwie ein Planeswalker oder sonst irgendwas. Und ich finde nicht, dass man das im Hauptdeck, also im Main-Deck irgendwie spielen sollte, aber im Sideboard auf jeden Fall eine super relevante Karte. Sollten wir uns wieder im Bereich von Kartennamen X-Deck quasi wieder befinden, wo wieder eine Karte super wichtig ist, kann man direkt rausfiltern.
Ja.
Ja. Aber ich würde schon fast sagen, wie du schon eben gut gesagt hast, wir haben auf jeden Fall nächste Woche noch mehr als genug Karten übrig, die wir besprochen haben. Ja. Wir haben jetzt sehr viel erstmal über allgemein das Set gesprochen und nächste Woche dann noch ein paar unserer weiteren Favoriten. Ein paar Sachen wurden also so genamed, Drop, Planeslayer, Angel und so weiter, Ugin und andere Sachen. Und ja,
Grim lasst uns Tutor. Auch,
genau, Grim Tutor ist eine sehr wichtige Karte. Aber genau, schaut euch gerne auch die Spoiler an. Wir haben alles verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und lasst uns teilhaben an euren Lieblingskarten, wenn ihr denn welche habt. Auf welche neuen Decks freut ihr euch für Standard? Was könnte relevant sein für Pioneer und Modern? Und ja, dann können wir darauf nächste Woche ein bisschen eingehen. Bevor wir uns für diese Woche verabschieden, möchten wir noch mal kurz drüber eingehen auf tokens2mtg.com und darauf, dass ihr nicht nur einzigartige und wunderbare Tokens dort bekommen könnt, sondern auch eben mit dem Bonuscode Radio Ravnica 1 einen Manga-Kraken-Token und mit Radio Ravnica 2 einen Toon-Kraken-Token bekommt. Das Ganze, wie gesagt, zeitlich exklusiv, ein Code pro Person und das Ganze unterstützt uns in gewisser Weise dadurch, dass wir dann eine kleine Marge quasi davon bekommen von eurer Bestellung, dadurch, dass ihr den Code angewendet habt. Also ihr könnt uns damit unterstützen und ihr bekommt super coole Tokens für eure Lieblingsdecks und in dem Sinne sehen wir uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder mit noch mehr Corset 2021 Spoiler und was immer auch in der Welt von Magic so los ist. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
Ciao.